Herr Niebel, Ihr neu herausgegebenes Buch heißt Venezuela Not for Sale. Glauben Sie wirklich, dass Venezuela nicht zum Verkauf ansteht?
Ja, das glaube ich wirklich, denn in der neuen Verfassung von Venezuela, die 1999 in einer Volksabstimmung von 70% der Venezolaner angenommen wurde, wird ausdrücklich festgehalten, dass die Schlüsselindustrien des Landes, wie zum Beispiel Erdöl und Gas, und die sozialen Sicherungssysteme nicht zum Verkauf stehen. Sie dürfen nicht privatisiert werden.
Ist diese sperrige Haltung gegenüber Privatisierung und Kapitaleinfluss in Venezuela ein Grund dafür, dass die US-amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice Venezuela als eine besorgniserregende und negative Kraft in Lateinamerika angeprangert hat?
Das ist einer der Gründe, denn Venezuela gibt anhand dieser neuen Politik unter Präsident Chavez ein Beispiel für Gesamt-Lateinamerika. So hat zum Beispiel jetzt der neu gewählte und gerade frisch vereidigte Präsident Boliviens Evo Morales gesagt, dass er gerne die privatisierte Erdöl- und Gasindustrie seines Landes renationalisieren würde, weil eben die Einnahmen aus diesem Geschäft notwendig sind, um in Bolivien die Armut zu bekämpfen. Etwas anders ist die Situation in Venezuela, weil dort schon seit den 70er Jahren die Erdölindustrie verstaatlicht war. Und dort hat Präsident Chavez nur dafür gesorgt, dass die riesigen Einnahmen des Erdölkonzerns PDVSA nach Venezuela zurückgeführt wurden und zum Beispiel nicht in den USA blieben. Und der dritte Punkt ist, dass die USA Venezuela bzw. die Erdölversorgung aus Venezuela zum Interesse ihrer nationalen Sicherheit erklärt haben, da die Erdöleinfuhren aus Venezuela 11-15% der Gesamteinfuhren in den USA ausmachen. Das heißt, die USA importieren mehr Öl aus Venezuela als aus den Golfstaaten.
Lässt sich bei diesen massiven ökonomischen Interessen schon das Vorspiel zu einer möglichen militärischen Intervention der USA prognostizieren?
Man muss mit einer Militärintervention der USA in Venezuela rechnen. Zum einen, weil die lateinamerikanische Zeitgeschichte bewiesen hat, dass die USA immer militärisch interveniert haben, wenn sie ihre Interessen in Gefahr sahen. Ich denke nur an den Putsch in Chile gegen Allende 73. Und in Venezuela hat man das ja auch versucht, indem die USA 2002 einen Staatsstreich gegen Chavez finanzierten bzw. auch begleiteten. Der Staatsstreich 2002 ist gescheitert. Bisher hat die USA auch keine Möglichkeiten mehr, mit inneren zivilgesellschaftlichen Kräften dort einen Regierungswechsel herbeizuführen, sodass eine militärische Intervention das letzte Mittel bleibt, um in kürzester Zeit Chavez von der Macht zu entfernen.
Nun scheinen die USA ja innerhalb Venezuelas nicht allzu viel Verbündete zu haben für einen gewaltsamen Umsturz. Aber es könnte ja sein, dass sie außerhalb Amerikas Verbündete haben. So hat ja beispielsweise der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Jürgen Hedrich laut Washington Times vom Mai 2004 Folgendes geäußert: Früher oder später können sie mit Chavez nicht weitermachen, so wie er sich benommen hat. Wenn die Frage sein sollte, es früher oder später zu tun, dann tun sie es früher. Da fragt man sich natürlich, was motiviert einen CDU-Bundestagsabgeordneten, sich auf diese Weise in lateinamerikanische Fragen einzumischen? Oder gibt es auch spezifisch deutsche Interessen in dieser Region?
Nun, was die Interessen des Herrn Hedrich sind, müsste man Herrn Hedrich fragen. Ich kann nicht für ihn sprechen. Mich macht das auch stutzig, aber innerhalb der CDU hat es bis zur Bundestagswahl 2005 eine Fraktion gegeben, um Klaus-Jürgen Hedrich, Claudia Nolte und andere, die dezidiert die US-Linie in Sachen Venezuela vertreten und propagiert haben. Und Hedrich hat auch bei einer Veranstaltung in Berlin 2003 quasi ja den NATO-Einsatz in Venezuela gefordert, was dann sogar von venezolanischer Oppositionsseite scharf kritisiert wurde. Vor diesem Hintergrund muss man auch berücksichtigen, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU eine Partei in Venezuela unterstützt, die Primero Justicia, die mit am Putsch 2002 gegen Chavez teilgenommen hat. Inwieweit sich das mit dem Demokratieverständnis der christlich-demokratischen Union Deutschlands verträgt, müsste man die Christdemokraten fragen.
Es stünde ja vielleicht doch ein bisschen in der Tradition, die zumindest Teile der Union oder eben auch die erwähnte Konrad Adenauer sowie die Hans-Seidel-Stiftung der CSU im Falle Chiles gezeigt haben.
Ja, darauf gehe ich in meinem Buch ein, wo ich natürlich nur streifen kann, die Intervention der CDU, CSU bzw. auch der SPD in Chile, wo sich eine große anti-chilenische, anti-Allende-Allianz im Bundestag bildete und mit Segen der Bonner Regierung unter Willy Brandt auf verschiedenen Wegen den Staatsstreich in Chile mit vorbereitet hat. Und eine ähnliche Entwicklung ist auch in Venezuela erkennbar.
Auch in der Beteiligung sozialdemokratischer Kräfte aus Deutschland?
Die SPD operiert dort etwas verdeckter, bemüht aber dieselben Pseudo-Argumente, um klarzumachen, dass es ihrer Meinung dort eine Diktatur vorherrsche und ähnliches, also bar jeder Realität. Die Behauptungen, die aufgestellt werden, sind einmal, dass Chavez als ein Fast-Diktator dargestellt wird. Ich erinnere nur an einen Spiegel-Titel, der hieß der Diktatur eine Chance. Und Fakt ist, dass Präsident Chavez und seine Partei in mittlerweile 11 Abstimmungen und Wahlen auf verschiedenen Ebenen gewonnen haben. Des Weiteren zählt dazu ja auch das Abwahlreferendum vom August 2005, was Chavez klar gewonnen hat. Das heißt, die Leute wollten ihn im Amt behalten und ein Diktator lässt nicht in eine Verfassung hineinschreiben, dass man ihn nach der Hälfte seiner Amtszeit per Referendum abwählen kann. Die anderen Pseudo-Argumente, die angeführt werden, ist, dass in Venezuela angeblich keine Pressefreiheit gäbe. In meinem Buch habe ich eindeutig beschrieben, wie die venezolanischen Oppositionsmedien das Putschklima mit herbeigeschrieben haben. Und als Chavez am 11. April abends und in frühen Morgenstunden des 12. in Gewahrsam der Putschisten genommen wurde, haben dann anschließend die Medien diese Ereignisse schön geredet. Nachdem Chavez am 14. April zurück ins Amt zurückkehrte, dank der Unterstützung durch loyale Militärs und eines großen Teils der Bevölkerung, hat er keine Maßnahmen gegen die Oppositionsmedien durchgeführt. Ich meine, man müsste sich mal vorstellen, was hier los wäre, wenn hier ein Medium zum Putsch gegen die Regierung aufriefe und der Putsch würde scheitern. Dieses Medium würde nicht mehr existieren, die Leute säßen im Gefängnis.
Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Was hat denn Ihr persönliches Interesse an Venezuela hervorgerufen?
Nun, ich habe mich schon seit meiner Jugend mit Lateinamerika beschäftigt. Als dann 1998, 99 die Diskussion in Venezuela um die Verfassung stattfand, rückte dann auch für mich der Präsident Chavez ins nähere Interessenfeld. Mich wunderte seine Politik ein wenig, weil sie aus meiner Erfahrung eines 1965 Geborenen doch sehr Salvador Allende ähnelte. Und aus der Beschäftigung mit dem Putsch in Chile wusste ich, dass ein Mensch wie Allende keine Überlebenschance hat in Lateinamerika. Die Ausnahme ist Fidel Castro, der bisher sämtliche Umsturz- und Attentatsversuche überstanden hat. Der Auslöser für dieses Buch war dann 2003 mein Aufenthalt in Venezuela, wo ich als internationaler Beobachter auf Einladung des venezolanischen Außenministeriums vor Ort war und dort mit Menschen aus anderen Staaten Europas und Lateinamerikas die Unterschriftensammlung für das damals noch hypothetische Abwahlreferendum verfolgt habe. Und dort merkte ich vor Ort diesen großen Widerspruch zwischen der Realität auf den Straßen Venezuelas und das, was darüber in deutschen, spanischen, US-amerikanischen Medien geschrieben wird. Und aus diesem Grund heraus habe ich dann angefangen zu recherchieren und so ist das Buch entstanden.
Hat die Politik, die Chavez dort betreibt, die soziale Situation der Bevölkerung nachhaltig beeinflusst, verbessert, zum Positiven gewendet?
Ich denke, auch da muss man unterscheiden zwischen den Informationen, die zum Beispiel das Statistische Amt der Bolivarischen Republik von Venezuela veröffentlicht. Da kann man anhand einer Statistik ablesen, dass die Armut von über 40% im Jahre 1998 auf unter 40%, also ich glaube 38% im Jahr 2001 gesunken ist. Und anschließend gab es einen Anstieg bis 2003 auf ungefähr 54%. Diese Entwicklung wird hierzulande des Öfteren benutzt, um zu sagen, die Armut unter Chavez ist größer geworden. Das mag anhand dieser Zahlen stimmen, aber man muss eines berücksichtigen. 2003 hat es eine Sabotageaktion gegeben, die hieß der Ölstreik. die dazu führte, dass Venezuela kein Öl mehr exportieren konnte. Folglich milliardenhohe Verluste im Ölgeschäft zu verbuchen hatte. Auf der anderen Seite war ich jetzt im November 2005 nochmal in Venezuela und befand mich unter anderem in einem Barrio. Ein Barrio ist ein Armenviertel. In den Barrios greifen die Sozialprogramme, die sogenannten Misiones von Präsident Chavez. Und ich dachte, ja, wenn die Armut zugenommen hat, dann müssten die Leute eigentlich gegen Chavez eingestellt sein. Und das, was ich dort sah, war genau das Gegenteil. Denn auch wenn die Armut statistisch angestiegen ist bis 2004, greifen doch dort die Sozialprogramme dahingehend, dass seit ungefähr 2 Jahren kubanische Ärzte vor Ort sind, die eine medizinische Grundversorgung anbieten können, die diese Leute in der Zeit vorher, also vor Chavez, nie erlebt haben. Zweitens gibt es staatliche Supermärkte, die verbilligt Lebensmittel und Arzneimittel anbieten. Das war auch eine Versorgung, die bis zur Wahl von Chavez 98 immer mit einem großen Fragezeichen versehen war. Hinzu kommen Alphabetisierungsprogramme, Fortbildungsprogramme. Die UNESCO hat Venezuela für frei vom Analphabetentum im Herbst 2005 erklärt. Auch ein Novum. Ich habe da mit den Leuten gesprochen und habe gesagt, wie fühlt ihr euch? Seid ihr jetzt ärmer, reicher als vorher? Und sie sagen, nein, wir haben hier Sachen, konkrete Sachen, die wir vorher nicht hatten. Und uns interessiert das nicht, dass irgendjemand eine Statistik geschrieben hat. Uns interessiert, dass wir billige Lebensmittel bekommen. Und die sind da. Dass die Ärzte dort sind, ist wichtig.
Worin liegt denn abschließend für Sie die Modellhaftigkeit des Falles Venezuela und welche Perspektiven sehen Sie für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre?
Die Modellhaftigkeit Venezuelas liegt darin, dass dort ein Politiker erstens eine politische Idee, den Bolivarianismo, geschaffen hat, die ihre Ursprünge in Lateinamerika hat und sicherlich hier und da Anlehnungen an andere linke Ideen hat, aber es ist etwas Ur-Venezolanisches. Und auch die Problemlösung ist lateinamerikanisch, zum Beispiel die Ärzte kommen aus Kuba. Das heißt, es sind keine europäischen Ärzte oder US-amerikanischen Ärzte, die vor Ort sind. Das heißt, das Modellhaftige daran ist, dass zum Beispiel Bolivien schauen kann, wie haben es die Venezolaner gemacht und welche Veränderungen müssen wir vornehmen, um diese Politik bei uns umsetzen zu können. Die Perspektiven Venezuelas einzuschätzen, das ist schwierig. 2006 im Herbst stehen die Präsidentschaftswahlen an. Wenn Chavez bis dahin noch lebt, was man aufgrund der lateinamerikanischen Zeitgeschichte so nicht ohne weiteres behaupten kann, durch die entsprechenden Interventionen der USA, dann hat er nach wie vor sehr große Chancen, auch die zweite Amtsperiode anzutreten. Alles Weitere hängt vom Verhalten der USA ab. Wenn die USA der Meinung sind, zusammen mit Israel einen Krieg gegen den Iran vom Zaun brechen zu müssen, dann wird das auch Auswirkungen auf Venezuela haben, da das Land sehr enge wirtschaftliche Beziehungen zum Iran unterhält. Und es könnte ohne weiteres möglich sein, dass im Falle eines Krieges Venezuela den USA in den Arm fällt und sagt, wir drehen euch den Ölhahn zu. Da die USA, wie gesagt, Venezuela zum Interesse ihrer nationalen Sicherheit erklärt haben, könnte das ohne weiteres aussehen, dass die USA dort landen. Bereits 2001 im Mai hat die NATO bei einem Generalstabslehrgang in Madrid eine militärische Landung in Venezuela simuliert am Computer. Das Planspiel heißt Operation Balboa. Diese Operation Balboa ist Gegenstand von diversen Presseveröffentlichungen in Venezuela gewesen und diese Informationen sind publik geworden, weil ein venezolanischer Generalstabsoffizier an dieser Übung mit teilgenommen hat und einschlägige Informationen an seine Vorgesetzten in Venezuela weiterleitete.
Abschließende Frage, was kann man denn hier von Deutschland aus machen, soweit man nicht zur Hans-Seidel- oder Konrad-Adenauer-Stiftung gehört, um die Interessen des Landes oder der Mehrheit der Bevölkerung dort in irgendeiner Weise zu unterstützen?
Ich denke, was wichtig ist, ist einmal die Berichterstattung über Venezuela hier in Deutschland kritisch zu hinterfragen. Also um Gottes Willen nicht das glauben, was in den bekannten noch deutschen Nachrichtenmagazinen steht oder in der Tagespresse unserer Leitmedien. Des Weiteren gibt es Solidaritätsgruppen wie zum Beispiel Venezuela Avanza, die über die Bundesrepublik verteilt in den größeren Städten Gruppen haben, die sich mit konkreten Projekten an Venezuela wenden und dort auch wissen, was zu tun ist.